Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Blog.
Ja. So, und du?
Ist der Körbe noch heiß?
Bitte. Ey, wach, ist irgendwie anders, ne?
Ja.
So ein Scheiß. So ein Mist. So rum ist. Hat denn keiner mehr ein Osterei?
Nein. Ostern ist vorbei.
Marzipan.
Kein Blätterkuchen, kein Marzipan. Nix. Ostern ist vorbei. Die Ostereier sind nicht
Wo
mehr
sind
da.
Die Kalorien, wenn man sie braucht?
Oh, überall. Überall,
Morgen.
Wo du bist.
Moin, Leute. Na, ja, unser Speiseplan ist mager wieder. Mager.
Oh Gottchen, du Armes.
Ja.
Ja, Festpreis vom Fleisch. Ne?
Ja.
Ja,
Moppelchen
ja, will so.
Wieder. Ja, das heißt doch immer, ich kann so bleiben, wie ich bin.
Mhm.
Ja.
Ja, dann bleibt er so.
Richtig.
Nee, aber ganz ehrlich, ne, dieses, was wir mal gerne gehabt haben, dann zum Kaffee, zu einem so Marzipanteig, naja, vielleicht auch zwei, weil es dann so gut auf einem Bein kann man ja, auf einem Marzipanteig kann man nicht stehen. Irgendwie, ein bisschen fehlt es doch, ne?
Warum aber reden wir jetzt schon wieder darüber? Morgen,
ja,
ihr Süßen.
Weil es immer noch Thema ist.
Ja, wir haben so viele Zuschriften.
Aber viele und so tolle.
Richtig viele tolle
viele
Sachen.
Kommentare.
Und wir haben gemerkt, das beschäftigt, ne?
Ja.
Das beschäftigt wirklich. Und es gibt auch kaum ein Thema, was so spaltet und so interessiert ist, interessant ist. Und also,
wo auch jeder was zu sagen kann und was auch mehr oder weniger ja jeden betrifft. Mal ganz ehrlich, ne, wer ist mit seiner Figur so vollkommen, seinem Essverhalten vollkommen zufrieden? Nee.
Mhm. Ich habe einen ganz interessanten Artikel gefunden auf einer Homepage und zwar für Fit von Fran. Ihr kennt doch dieses Magazin da irgendwie.
Fit for Fun.
Fit for Fun, ne? Mhm. Und da ging es darum, dass es eine Studie, oh Gott. Studie gab,
ja.
Die untersucht hat, wie Menschen eigentlich mit Dicksein umgeht.
Mhm.
Und die ist so von, die ist im Jahr 2019 gemacht worden und ist dann 2020 veröffentlicht worden. Und da geht es vor allen Dingen darum, dass Dicksein mit Stigmatisierung verbunden ist, weil dieses Negativ-Image vom Übergewicht das wird eigentlich selbst selten untersucht. Also die haben zum Beispiel rausgefunden, dass viele Menschen, wenn du dich unterhältst, sie sich mit dir, gerade wenn sie auch mopsig sind, über alles unterhalten, aber nicht über die Probleme beim Dicksein. Mhm. Erst wenn sie abgenommen haben, dann erzählen sie darüber und dann meistens, dass es die einschneidendste Sache in ihrem Leben ist.
Mhm.
Das kennst du auch, ne? Jemand macht eine Diät, nimmt 20 Kilo ab, das ist das Erste, was er dir um die Ohren hat.
Ja.
Oder was
ganz,
auch Leute
und wie,
sagen.
Du
ne?
erkennst das nicht und wie so. Und,
ja. Und du kennst doch Frau XY aus dem Haus von gegenüber, schräg nach links. Du, die hat ja abgenommen. Ne? Das ist etwas, was wirklich eine Rolle spielt.
Ja, und psychologisch ja auch dieses, wenn du denn die Willenskraft auch gebraucht hast, abzunehmen, dann bist du eine ganz tolle Frau oder ein ganz toller Kerl. Du bist, das zeigt deine Willenskraft und du bist, bist eben so richtig stark und gegen du eben umgekehrt. Ne? Du quillst ein bisschen auf und schon bist du irgendwie eine schöne Loser, Loserin.
Und zwar, Loserin? Was man damit kombiniert, die Studie hat ergeben, dass Disziplinlosigkeit, mangelndes Verantwortungsgefühl oder Bewusstsein und geringe Belastbarkeit sind nur einige der Vorurteile, mit denen sich Übergewichtige so konfrontiert sehen. Kannst du dir das vorstellen?
Kann mir sehr gut vorstellen. Also du assoziierst oder viele assoziieren automatisch damit bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Und nun sind wir beide ja auch ein bisschen mobbelig und ich weiß, wie diszipliniert du bist und ich weiß auch, was ich so bekauen kann. Nicht nur beim Essen, sondern auch arbeitstechnisch. Ich habe mit ganz vielen wirklich sehr übergewichtige Menschen gearbeitet und die haben wunderbar funktioniert in ihrem Job, meistens auch in der Familie. Es ging also davon, Disziplinlosigkeit zu sprechen. Nee, aber dann kam dieses Momentchen, wo sie dann ihre Kontrolle, ihre Disziplin dann eben nicht mehr aufrechterhalten konnten. Und das war leider Gottes auch mit Essen verbunden. Aber Puszukur, aber das ist eine gute Studie, weil vieles so automatisch assoziiert wird. Du kannst dich kaum verschützen. Automatisch siehst du einen dicken Menschen, automatisch denkst du, der stinkt, der schwitzt, der so, also
ja, vor allem, dass er maßlos frisst.
Ja.
Also ich konnte das schon nicht mehr hören, als ich das letzte Mal im Krankenhaus lag und der dritte Arzt dann reingekommen ist und dann sagte er, also einmal scherzhaft nur, na, die Burger lassen wir weg. Ich esse keine Burger, ich esse
überhaupt keine. Wir das letzte Mal Pommes frites?
Gar nicht, ich mache es nicht. Jahrzehnte, ich mache auch keine Pommes frites gerne. Nee. Ist überhaupt nicht mein Ding. Hm. Aber so einen schönen Rotwein und explizite Küche, da bin ich dann wieder zu haben. Das ist aber gleich wieder so ein Klischee. Also du siehst eine dicke Person und denkst, sie sitzt jeden Abend und haut sich eine Pizza rein. Mhm.
Du wirst auch bei Forschungsgesprächen und Co. in bestimmten Bereichen wirst du Schwierigkeiten haben, wenn du übergewichtig bist. Ja. Das passt nicht zu dem jungdynamisch, je nachdem, was du für einen Job hast. Mhm. Gibt es genügend Beispiele dafür. Auch dicke Kinder werden oftmals von Lehrern unbewusst schlechter beurteilt.
Ist das wahr?
Ist wahr.
Ich kann mir sowas ja immer nicht vorstellen. Kindern, ich bin ja deren naiv.
Es gibt schon alte Studien, ne, dass Kinder, die ansprechend aussehen und aktiv und so weiter sind, kriegen in der Regel bessere Noten als Kinder, die als Moppel eben eher sich durch die Gegend rollen. Ja.
Weil ich meine, ich habe es ja selber in der Schule, ich war ja schon ein dickes Kind, habe ich das ja erlebt, dass immer die Schulärztin so einen Spruch brachte oder sowas. Aber ich hatte ja nie das Problem, dass ich nicht beliebt war oder dass ich war ja sehr, sehr, sehr aktiv. Ja. Ich habe Ballett getanzt.
Ja, du, absolut.
Das war, und ich hatte gute Noten, also es war...
Also ich sah Annika immer nur mit einem großen Beutel und da, oh Gott, ja, ist doch schon ein bisschen her. Da gab es noch nicht so leichte Aufnahmegeräte oder sowas, sondern da hast du einen tragbaren Plattenspieler gehabt, das weiß ich noch, mit Platten und wo du dann Unterricht mitgemacht hast. Mit einen orangefarbenen Plattenspieler, das weiß ich noch.
Ja, für 17, 18 und dann kreuz und quer durch Hamburg und dann Unterricht gegeben im Ballett und Gymnastik und was weiß ich. Ja, natürlich.
Aber weil du es gesagt hast, Schnurpseline, weil wir wollen gerne einige Kommentare, ihr habt so viel geschrieben, aber ein paar Kommentare wollen wir gerne. Annika, guck, willst du auch einen Kommentar loswerden?
Nein, ich wollte hier über die Studie weitersprechen, aber das macht ja nichts.
Nein.
Nö, ist doch gut.
Nein, Kommunikation, red mit mir.
Warum, du redest immer, du redest ununterbrochen, Mensch.
Ja. Leute, rede ich ununterbrochen?
Mann.
Stimmt mal ab. wer redet mehr? Annika behauptet immer, ich rede ununterbrochen. Ich habe immer das Gefühl, ich schweige.
Scheibenklasse. Kommunikation.
Ist auch ein Thema.
Kommunikation,
ne?
Ja. Nein, ach nee, was.
Erzähl
wir können,
mal.
Ich möchte auch, dass wir gleich, wir haben nämlich so tolle Zuschriften. Ich wollte bloß vorher noch ein bisschen was klären, bevor wir dahin gehen. Ja. Du hast mir mal erzählt, dass es ja in der Behandlung von Adipösen und so weiter ja gerade was die Kontrolle angeht, so eine lustige Geschichte gibt, die ich immer durcheinander bekomme. Ja. Dass irgendwer besonders kontrolliert und nicht kontrolliert und
gezügelter Esser und ungezügelter Esser.
Ja, wie war das doch mal?
Das ist immer das größte Missverständnis. Also ein gezügelter Esser, das ist derjenige, der sich ständig zurückhält beim Essen. Der am Buffet denkt und sagt, nein, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht, darfst du nicht. Der muss im wahrsten Sinne immer seine Zügel in der Hand halten, weil er sonst Angst hat, alles wegzumachen.
Und das sind nämlich die meisten Dicken. Die sind nämlich so eigentlich gezügelt, weil ihnen immer vorgeworfen wird, oh, du bist so ungezügelt, was das Essen hat. Und wir sind eigentlich genau das Gegenteil.
Ja.
Weil ich kann mich nicht an einen Tag erinnern, an dem ich nicht über Kalorienzufuhr und darfst du dies noch, darfst du das nicht, nachgedacht habe. Ne?
Und in der Adipose Psychologie sind ungezügelte Esser sind tatsächlich diejenigen, die eher in Richtung Essstörung gehen, weil sie ständig im Kopf die Kalorientabelle haben und ständig dieses darf ich nicht haben. Ungezügelte Esser hingegen, die hören dann auf, wenn sie satt sind. Die hören dann auf, die machen sich da auch keinen riesen Kopf drum, sondern das schmeckt gut, ja, aber ich bin satt, ich pack's weg oder esse nicht weiter und dann ist gut.
Kann das denn sein, dass man als Moppel irgendwann verlernt hat, dieses Sattheitsgefühl mitzukriegen?
Ja, leider. Gibt es viele, die das nicht mehr können. also die praktisch dann wirklich nur noch kognitiv, also über den Kopf rüber sagen oder merken können, dass sie satt sind, aber nicht mehr die Signale haben von wirklich der Bauch gibt das Signal, ich bin jetzt satt. Mhm. Das haben sie im Laufe der Zeit verlernt.
Haut und dann ja kommt natürlich, Leben. Und den haben wir in vielen Zuschriften hier ja auch entdeckt, kommt jetzt der Punkt, den wir letztes Mal hatten, Seelenfett, dann kommt noch dieses ganze emotionale Essen dazu, der eigentlich in dieser ganzen Diätgeschichte viel zu kurz kommt.
Viel zu kurz. Na? Interessiert eigentlich keine Sau. Entschuldigung, aber ist so. Mhm. Und wenn du jetzt, wir sind im Frühjahr, es gibt die Frühjahrsdiäten schon länger, es geht immer nur um, wie kannst du Kalorien einsparen, wie kannst du schnell deine Bikini sonst wie was Figur erhalten, aber das ist alles viel zu kurzfristig, viel zu doof.
Weißt du, dass es eigentlich überhaupt keine Untersuchung darüber geht, wie Frauen und Männer mit hohem Körpergewicht ihr Leben eigentlich so richtig bewältigen? Das ist wirklich ein Tabuthema. Hm. Also es gibt kaum Untersuchungen darüber, wie Frauen und Männer das empfinden. Es gibt ein paar Homepages, wo so ein paar Menschen sich mal dazu geäußert haben, wie sie das so als Dicke empfinden. Mhm. Aber die meisten Dicken versuchen durch so einen gewissen Zweckoptimismus und so eine gewisse Art von, ach, ich bin rund, na und, Haltung, Gespräche oder so darüber wegzudrücken, weil es meistens auch peinlich ist. Ja. Du kennst das, wenn wir beide unterwegs waren, öfter, wie oft ich dann so unauffällig schon mal geguckt habe, wie diese Stühle oder Sessel irgendwo waren. Mhm. Weil ich habe es gehasst, wenn ich mich mit meinem dicken Hintern in irgendeinen Stuhl gequetscht habe und wenn ich aufstehen wollte, habe ich den Stuhl durch den Laden getragen. Ja. Ja. Finde ich furchtbar. Ja. Finde ich peinlich, weil jeder guckt mir auf den fetten Arsch. Gehe ich zum Buffet über vor so einem ganzen Haufen in so einem Restaurant, deshalb bin ich ungern an Buffets gegangen, da kannst du dir dann nur 3 Karotten drauflegen, weil wenn du dir den Teller voll machst, siehst du, wie 50 Paar Augen dir folgen und denken, die Alte muss sich jetzt aber auch richtig was draufhauen für bei den Mädchen. Und so bist du eigentlich, du bist mit Sachen beschäftigt, die sowas von ungesund eigentlich für dein Selbstbewusstsein und für dich selbst sind, sodass du dich ständig kasteist und eigentlich immer unglücklich fühlst.
Und das ist das Problem. Also, und das hat nichts, also das geht keinen etwas an. Der Begriff Body Shaming, um doch das nochmal, heißt nicht, dass du dich für deinen Körper schämst, sondern dass andere durch ihre Blicke, durch ihre Kommentare dich dazu bringen, dass du dich für deinen Körper schämst.
Ja, aber das kann doch nicht sein, Bach.
Also ein süßes, kleines, vielleicht ein bisschen moppeliges Kind wird sich nicht für seinen Körper schämen. Also das rollt und freut sich und macht und tut. Das kommt erst nachher durch die Umwelt.
Ja. So. Und auch da wiederum dürfte es ja eigentlich nur so sein, dass es im Grunde genommen der Einzige, der dazu was sagen kann, ist doch ein Arzt. Ja. Meine Ärztin, die ich heiß und innig liebe und die wirklich ganz toll ist, eine tolle Nephrologin, also die sich mit Nierchen und Dialyse und all sowas auskennt, die ist ein Hungerhaken. Und wir haben ein sehr lustiges Gespräch über Essstörungen gehalten, als ich sie kennenlernte. Ja, weil sie war völlig erst so ein bisschen aus dem Ruder gebracht, weil sie dann sagte, ja, Frau Luschon, wie ist es denn so mit dem Gewicht?
Oh, ist gut,
oh Gott, wissen Sie. Und dann habe ich mir ihr erzählt, wie mein Kampfgewicht war und wie es letztes Jahr war und wie weit ich schon runter bin. Richtig. Und dass ich jetzt stolz drauf bin und so weiter. Und das und dann den psychologischen Hintergrund und den Anfang der Essstörung. Und dann habe ich gesagt, im Grunde genommen können Sie das ja nachführen. Sie haben ja auch eine Essstörung.
Das hast du zu dir gesagt.
Ja, selbstverständlich.
Ja, selbstverständlich.
Weil, ne?
Ja, na, du bist mutig.
Sie, ja, sagt sie das. Ich bin auch immer an der Grenze. Ich sage, ja, also, ne, klar, sehe ich. Also die Frau ist wirklich extremst dünn. Mhm. Ich sage, das mag ja in unserer Gesellschaft sehr schön sein, aber Sie als Ärztin wissen ja auch, wenn Sie ins Krankenhaus kommen und Sie haben wirklich eine schwierige Angelegenheit, so ein Nierenversagen wie ich oder sonst wie, dann brauchen Sie ein paar Kilo, die dann so ein bisschen Panzer sind, ne? Und so ein bisschen Depot für Kraft. Ja, sagt sie, da habe ich auch immer ein bisschen Angst vor und so. Und dann haben wir
wie toll, dass ihr
auch so. Und wir sind uns einig geworden, dass sowohl Sie wie auch ich, wir sind ja beides Menschen, die sehr diszipliniert arbeiten. Sie ist auch eine ganz ordentliche und der ist wirklich eine tolle, engagiert und also traumhaft. Die kriegt von mir wirklich am Jahresende zu Weihnachten kriegt die Braunüle in Gold. Die ist toll. Und die ist es klar, die braucht genau wie ich irgendwo ein Gebiet, dass man, wo man das Gefühl hat, das kann ich ganz persönlich kontrollieren, beziehungsweise da kann ich die Kontrolle auch mal schleifen lassen. Und das ist ganz gefährlich. Und ich habe bei vielen dieser Zuschriften ja auch gesehen, dass viele geschrieben haben, wie sie dick geworden sind durch eine Krankheit, durch einen Todesfall, durch plötzliche Familienumstellungen. Und auf einmal ging das Gewicht hoch. Dann wurde plötzlich Diabetes festgestellt. Ach du Elend. Dann nochmal irgendwas anderes. Dann eine hat geschrieben, dass sie dann noch Krebs bekommen hat. Und schon Bumsfallera hatten wir dann 30 Kilo mehr drauf. Und nochmal wieder. Das geht hier nicht um 5 Kilo Bikini-Diät oder 10 Kilo im nächsten Sommer. So, es geht hier wirklich mal um ein paar Butterpakete im Quadrat. Und da denke ich dann immer, das ist sowas, wo du dann dich kontrollieren kannst oder auch nicht kontrollieren kannst oder die Kontrolle mal lässt, das ist etwas, was du in der Hand hast. Du ganz selbst.
Ja.
Und wo du es auch mal loslassen kannst. Und wenn du loslässt, geht es dir gut, weil du haust Schokolade rein oder irgendwas oder eine Roulade, die dir gut schmeckt. Damit hast du mit dem Essen ein ganz anderes Niveau erreicht, als du es meinetwegen durch die Arbeit oder durch durch etwas anderes bekommst. Und darum ist das sowas Außergewöhnliches, sowas Spezielles. Und ausgerechnet wir Frauen, und das stand in dieser interessanten Studie, Frauen gehen vollkommen anders mit Gewicht um als Männer.
Nämlich?
Frauen holen sich brauchen ihre Zuspruch und ihre Bestätigung hauptsächlich aus dem familiären und aus dem Beziehungskreis. Männer hauptsächlich zum Beispiel, indem sie auch im Fußballclub sind oder mit Freunden zusammen abhängen.
Oder ein Geld machen.
Ne? Oder zum Beispiel ein Geld machen. Ja. Also in einer gewissen Konkurrenz. Und dann gibt es so eine Art Kumpelverhalten oder es ist ziemlich schnell abgehakt. Der hat eine dicke Plauze und wird oben drauf gehauen und sagt, nun trinkt man noch ein Bier. Oder irgendwer zieht ein T-Shirt an, da steht, dieser Bauch wurde mit Bier gemacht. Oder ich bin das lebende Schnitzel und dann ist das Ding durch. Frauen gehen da ganz anders mit rum. Sie fühlen sich persönlich als Versager. Und die meisten möchten das Dicksein gar nicht nach außen tragen. Die würden sich gar nicht in einen Club oder, wie wir letztes Mal besprochen haben, in die Schwimmoper oder in die Schwimmhalle trauen, sondern weil sie dann Angst haben, jemand guckt schon wieder auf die Dällchen oder sie möchten zum Beispiel nicht mit den Kindern irgendwie nach draußen gehen, weil dann ist das plötzlich peinlich, andere Kinder lästern. Mit den Kindern rumtoben, dann kommt höchstens irgendwann ein Spruch, Schwabeline, geh vom Trampolin, bevor das zusammenbricht, weißt du, oder so, da haben die richtig Angst vor und das heißt, in dem Moment ziehen sie sich auch mehr zurück. Sie sind abhängig von den Beziehungen, von den Menschen um sie herum. Sie sind abhängig von dem Mann, der ihnen sagt, jedes Pfund an dir ist wunderschön und das auch zeigt. Und nicht plötzlich überhaupt keinen Sex mehr hat und nicht mehr anfasst und der sagt, ah ja, du warst schon immer so oder ach, was du immer hast mit der Figur. Aber gleichzeitig keine Blümchen mehr mitbringt und einfach zur Routine übergeht. Dann ist eine Frau wirklich am Ende. Bei einem Mann, der holt sich die Bestätigung meistens woanders. Die macht das nicht, die macht die meisten Männer, wohlgemerkt nicht immer allen, aber vielen macht das dann nicht so viel. Die gehen da anders mit um, offensiver.
Meinst du, dass
das hat diese Studie rausgebracht. Das war diese berühmte Studie, von der ich dir eben erzählt habe. Das hat mich sehr. Das sind so geschlechterspezifische Unterschiede.
Aber das ist irre, dass es das immer noch so ist, ne? Wo ich gerade bei Männern auch das Gefühl habe, es gibt viele Männer, die sehr figurbetont sind, natürlich auch, ne? Und die auch drunter leiden und auch Schönheits-OPs machen und diesen ganzen Kram. Ich glaube, das ist auch eine neue Generation von Männern, die auch nicht mehr mit dem Bierbauch so fürchterlich gerne durch die Gegend laufen. Sondern die schon versuchen, sich fit zu halten und gesund zu halten und gut duften und gut aussehen wollen.
Also die Studie hat eindeutig rausgebracht, wenn du richtig abgenommen hast, dass die meisten Menschen das als Prestige gewinnen. Also, dass sie das Gefühl haben, sie haben was geleistet. Und sie werden dafür von den anderen gelobt.
Ja.
Wenn du nach dem Urlaub wiederkommst und du hast in der Zeit 10 Kilo abgenommen, siehst gesund und munter aus und hast erholt und die Tränensäcke und so, die hängen nicht mehr bis zu den Kniekehlen, weil du endlich mal geschlafen hast, dann bist du natürlich erstmal King. Und jeder sagt, Mann, siehst du gut aus. Hast du gut abgenommen.
Das ist doch irre, ne? Das sind Äußerlichkeiten.
Ja, selbstverständlich.
Also ich freue mich auch, wenn Leute, die mich von früher kennen, sagen, oh, du siehst aber gut aus, hast schön abgenommen. Es wäre blöd, wenn ich sagen würde, das freut mich nicht. Natürlich freut mich das. Aber es ist dann auch gut. Also es,
naja, die Frage ist doch eigentlich, bist du gesund?
Das ist viel. Und es gibt auch da, wo wir Männer und Frauen, das ist jetzt rein subjektiv, ich kenne einige Männer, die sehr viel und sehr sehr schnell auch abgenommen haben und ich empfand sie als krank, vom Aussehen her. Ich habe dann erst gedacht, oh Gott, Arme, hast du Krebs, hast du HIV, hast du Corona, was ist los? Also sieht dann eher...
Ja, weil es ist ja auch so, es gibt für jeden, glaube ich, nicht... Es mag ja vielleicht ein Idealgewicht geben, aber ich glaube, es gibt eben, was ich wichtiger finde, so eine Art Gesundgewicht oder Wohlfühlgewicht. Davon geht man ja auch immer aus. Und das ist so etwas, was dich gesund aussehen lässt, wo du dich wohlfühlst, wo du merkst, dass du eben auch ein bisschen genossen hast und wo du mit Freunden zusammensitzt. Essen ist etwas Soziales. Wenn du dir sämtliche sozialen Kontakte versagst, weil du nicht essen möchtest und weil du schlank bleiben möchtest, dann bist du vielleicht schlank, aber dein Gesicht zeigt auch, dass du einsam bist.
Ja.
Das ist doch blöde. Da habe ich doch lieber 10 Kilo mehr und freue mich aber schon jetzt wie Bolle, weil ich weiß, am Freitag treffe ich mich mit Freunden und wir hauen irgendwie was Leckeres rein und gehen, was weiß ich, zum Vegetarier. Fisch essen, keine Ahnung.
Zum Vegetarier Fisch.
Jo. Nein, da war ein Komma dazwischen.
Ach so.
Ja.
Okay.
Und so, da habe ich nicht mitgesprochen. Oh,
ja.
Kommen wir zu unseren...
Ja, warum wir mal.
Deshalb, ich wollte das so vorher mal klären, um zu zeigen, wie vielschichtig das ist und wie schwierig das eigentlich ist. Und dass diese Emotionalität einen sehr schnell aus der Fassung, wir können uns alle über Jahrzehnte hinweg gut unterhalten und sagen, oh, und wir sind alle schön schlank und dann kommt das Leben dazwischen und Kravum. Ja. Ich fange mal mit was anderem an.
Ja, mach doch mal.
Und zwar Regina. Regina Gumtau hat uns was sehr Interessantes geschrieben. Ja. Mit 5 Jahren gehörte ich zu den Millionen von Verschickungskindern Deutschlands, die zum Aufpäppeln, Frau Luschröne, dem Tampon mal aus dem Mund, zur damaligen Zeit spitteldürr verschickt wurden. Ohne ein Gramm mehr, dafür schwer traumatisiert, kehrte ich zurück wie die meisten Kinder, die dieses Schicksal teilen und im Erwachsenenalter nicht selten eine Essstörung entwickelt haben. Ne? Und noch sehr viele wunderschöne, teilweise wundersame, teils nicht ganz so schöne Begleiterscheinungen, so wie Traumatisierung, das eben mit sich bringen und der Kreislauf aus, ich weiß, wie es geht, ich schaffe es immer wieder weniger, fast gar nicht und so weiter beginnt und immer wieder und so weiter. Also die Verschickung hat im Grunde am Ziel vorbeigeführt. Das fand ich insofern interessant, weil meine Mutter genau das Gleiche erlebt hat und mein Vater auch. Die gehörten genauso in diese Richtung. Mein Vater ist nicht verschickt worden, kriegte dann aber erstmal die gute Landküche und meine Mutter war so dünn, die wurde verschickt und dann richtig mit allem, was der Hof so hergab, mit Butter und allem.
Hat gewirkt.
Ich bin das Ergebnis im Grunde genommen, weil meine Eltern waren schon, als sie 20 waren, Moppel. Und zwar richtig herangezüchtete Moppel. Gott, du musst doch das Kind ernähren. Gebt ihr dem Kind nicht zu essen.
Genau, in der Nachkriegszeit sowieso war es dann richtig.
Und ich bin dann praktisch genau dieses Kind, was genau diese Einstellung, um Gottes Willen, das Kind darf nicht zu dünn werden, dann ordentlich aufgepäppelt wurde. Alles ging bei uns zu Hause übers Essen.
Ja, das ist wahr.
Das Liebe zeigen, das Gemeinschaftliche, das Soziale, alles ging übers Essen. Was ich als Kind wunderschön fand, fand ich toll. Meine Hüften nicht so. Aber Mir ist später erst klar geworden, wie das alles zusammenhing. Aber meine Eltern haben sich unglaublich viel Mühe gegeben und waren eigentlich toll. Wir haben vieles, wir haben auch alles beim Essen besprochen.
Ja.
Darum liebe ich es bis heute, mit Freunden oder so zusammen zu sein, zu frühstücken, zu Kaffee zu trinken, Abendbrot zu essen, finde ich toll. Mhm. Und sich dabei in aller Ruhe zu unterhalten. Mhm. Und dann kommen eben sowas raus wie Psychologen beim Frühstück. Also weil es einfach bei mir immer dieser Zusammenhang zwischen gemeinschaftlich, sozial, etwas zu sich zu nehmen und dabei in aller Ruhe unterhalten.
Und ich glaube, das hat wirklich ganz alte Wurzeln, weil es wird bis heute, wenn irgendwelche Verträge, irgendwelche Abkommen in der Politik immer mit Essen verbunden, immer beim Buffet, immer beim Bankett, irgendwie so.
Ist dieser G7-Gipfel in Japan,
genau.
Beim Abendbrotessen.
Siehst du? Und es ist immer so, wenn du zusammen isst, dann führst du in der Regel keinen Krieg. So, als dann das Zeug ist vergiftet oder sonst was. Aber in der Regel heißt es dann auch, wir sind friedlich miteinander und wir können in Ruhe miteinander essen. Weil da passiert nichts. Also ich glaube schon, dass es ganz alte Wurzeln hat.
Das denke ich nämlich auch. Und darüber, das muss einem auch manchmal klar werden und klar sein. Und ich finde, man kann ja ein bisschen vor- und nachbereiten, indem man sagt, an dem Tag, ich weiß, ich gehe heute Abend essen, heute Mittag mache ich mal ein bisschen schmaler das Ganze. Nehme mal einen Salat oder so. Ne? So. Und so. Aber auf keinen Fall dann irgendwie verrückt spielen. Das ist wichtig. Das ist für die Psyche extremst wichtig.
Na? Für mich immer noch das Stichwort flexible Kontrolle. Wenn ich so eine, ach, ich liebe das. Ich werde manchmal eingeladen auch oder bin im Hotel mit so einem wunderschönen Frühstücksbuffet.
Und du, sagen wir doch mal ehrlich, komm.
Was?
Wie war denn das? Du warst unterwegs. Ich habe alle 3 Stunden kriege ich ein Bild von irgendeinem Essen.
Das mache ich ehrlich.
Weißt du?
Weil das, ich freue mich, weil wenn ich unterwegs bin, dann sitzt Annika manchmal mit einer Freundin von uns zusammen und dann weiß ich, die sitzen dann hier und frühstücken auch ausführlich.
Natürlich.
Und dann schicke ich denen so ein kleines Video von meinem Frühstücksbuffet im Hotel und dann, wie soll ich sagen, machen wir uns gegenseitig ein bisschen neidisch.
Ja, ja, genau.
Aber so ist es doch auch, Leute. Ja. Das ist Spiel.
Ja.
Das ist schön und das ist Genuss und das ist alles, ach, also flexible Kontrolle heißt, wenn ich weiß, dass ich jetzt heute Abend auf einer wunderschönen Party bin mit Buffet oder mit sonst was, ja, dann fange ich nicht an, Diätmäuschen zu machen und weiß aber, was Annika gesagt hat, am nächsten Tag ein bisschen weniger, vorher auch ein bisschen weniger, ich laufe nur eine Runde mehr hier um die Schlei und dann ist es auch wieder gut.
So. Trotzdem also, ist das ja so, auch heute und heute gerade, du hast doch neulich sogar die Zahlen irgendwo gehabt, wie viele dicke Kinder es eigentlich gibt. Und du weißt, wie grausam Kinder sind und wie da gemobbt wird und wie Kinder aufeinander hacken. Und die sehen bildschön aus zum Teil, haben dann so ein bisschen Babyspeck noch, weil sie vielleicht erst 7 sind oder sowas oder 8 oder sowas. Und mein Gott, das sind überhaupt noch keine Frauen.
Ach,
warte doch erstmal ab, alles mit der Ruhe. Und dann fangen die schon an, da irgendwelche absolut bescheuerten Sachen loszulassen. Und derjenige verkriecht sich dann nur noch. Also mein Rat ist da immer, wenn ihr das irgendwo mitkriegt, bei euren Enkelkindern, bei euren Kindern, wisst ihr was, die brauchen dringend, gerade die Mädels auch, brauchen dann dringend Selbstbewusstsein. Und das geht toll, zum Beispiel über Kampfsportarten. Ich habe nämlich mich gerade mit Selbstverteidigung beschäftigt, seit einiger Zeit. Für Kinder.
Okay.
Und gerade für Kinder, weil ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, warum wir nicht mehr von solchen Sachen als Kinder oder so lernen. Warum so wenig Kinder das eigentlich lernen, um sich auch ein bisschen durchzusetzen, auch gegen andere. Und um vielleicht auch im Judo oder im Selbstverteidigungskurs oder so, so eine gewisse Stärke zu erreichen. Gerade Judo oder asiatische Kampfsportarten sind auch für Mädchen was Tolles. Und du lernst eben auch, du kannst auch mal auf den Jungen losgehen.
Ja.
mit. Und du lernst aber auch diese, die asiatische Art, das nicht einfach unkontrolliert zu machen, sondern als Sport zu betrachten. Aber du kriegst auch ein gewisses Standing. Mhm. Es ist, da gab es auch Studien drüber, die ich gelesen habe, und die bringen extrem viel Selbstbewusstsein. Ja. Das ist doch was Tolles.
Absolut. Also dann, wenn ich eine Tochter hätte, sofort, ja,
sofort. Warten, dann wäre sie eine Tochter. Deine kleine Tochter wird also gemobbt, weil sie jetzt ein bisschen mopsig ist. Dann holt ihren Judo-Gürtel rum, raus und sagt, du, ich zeig dir jetzt mal ein bisschen was. Dann glaube ich, dann ist da ganz schön... Alarm, also ich meine damit nicht, dass sie jetzt dem anderen irgendwie verbricht oder so. Nein, nein. Aber so zum Beispiel ein paar Übungen oder einen ordentlichen Tritt oder einen Schlag oder so diese Bewegungen oder so Krafttraining und was man alles so lernt, das kommt schon ganz gut. Ja. Also da sieht man schon, das erfordert auch Disziplin.
Natürlich.
Die Kinder lernen automatisch auch Disziplin, ohne dass es anstrengend ist. Es ist spielerisch. Mhm. Ich finde das eine tolle Idee.
Und da wird kaum auch wenig drüber geredet. Also lass uns auch mal diese Hater, also diese Herrschaften, die dann wirklich Body-Shaming, die machen Body-Shaming, indem sie andere Kinder machen. Dass, wenn man das erlebt, auch bei Kindern, dass man da sehr deutlich, natürlich auch Grenzen setzt und sagt, was habe ich gerade gehört, was hast du gerade gemacht? Und der noch ganz klar sagt, so, das ist ein No-Go. Mhm. Ist nicht. Also da gibt's, also da einschreiten. Jeder, der da nicht einschreitet, lässt es gewähren und fördert das letztendlich auch. Nee, also diese auch so, es ist hat auch sowas Doofes. Es gibt so einen Spruch, den hat mir mal jemand erzählt, der auch ein Dicker ist und gehänselt wurde. Und gerade auch als Schüler. Und der hat gesagt zu denen, die ihn gehänselt haben, weißt du was, ich kann abnehmen, aber du bleibst so blöd.
Ja, das war einer meiner Standardsprüche. Aber du, das ist ja schon gesteuert, dass du...
trotzdem weh.
Ja, weil, du ja das ja ist auch so wieder so einer, den meine ich. Das ist so ein Spruch in diese Richtung, mir geht's ja gut, ne? So, nein, du fühlst dich unglaublich verletzt. Mhm. Das kann mir keiner erzählen, dass er nicht verletzt ist in dem Moment. Und dann passiert auch bei Jungs dann auf der Kreislauf, dass sie sich zurückziehen vor den Bildschirm und dann tauchen sie völlig ab und Chips dabei und werden immer dicker und die Cola und dann nur noch im Internet und schon sind sie der rollende Nerd. Genau. Das ist doch furchtbar. Das ist doch doof, weil warum muss man Kinder fertig machen? Warum müssen die sich gegenseitig, warum müssen Erwachsene so dumme Sprüche manchmal einfach bringen?
Ne? Stopp, Seline. Also. 1 sagt mal miteinander, ich habe euch gestern gehört, also letzte Woche, und war erschüttert, was sie Annika letzte hat anhören müssen. Ja. Ich kenne das aber auch und kann mich an einen Arztbesuch erinnern, mit 16 Jahren ungefähr. Und mit Normalgewicht, wo mir dringend zur Abnahme geraten wurde. Das muss so. Und sie schreibt nachher weiter, das finde ich auch ein schöner Begriff. Sie schreibt, ich bin ein erschöpfter Esser.
Ja.
Ich flüchte mich ins Essen, vor allem mit Schokolade und Gummibärchen.
Also wenn sie kaputt ist, ne?
Ja.
Ja.
Ich bin erschöpft und dann so.
Das machst du ja auch, wenn du müde wirst.
Oh ja, ne? Ich verliere dann, da haben wir wieder Kontrolle, ne? Dann verliere ich die Kontrolle und das habe ich aber, das habe ich von dir wieder gelernt, dann muss ich ins Bett. Mhm. Und du sagst dann auch, komm Hase, geh ins Bett, komm. Wenn ich anfange so Gravy, also weißt du, dass ich dann anfange, wo ist denn noch was?
Und wisst ihr Leute, ich finde das so mega anstrengend, wenn ich Tilly immer vom Fußboden kratzen muss.
So, ne?
Das ist echt anstrengend, wenn er immer vom Tisch oder vom Stuhl fällt. Vom Tisch fällt er nicht, vom Stuhl. Nee,
ne? Vor Müdigkeit.
Vor Müdigkeit, ja. Ja, aber das stimmt. Heidrun. Heidrun hat geschrieben, durch eine Krankheit war ich sehr übergewichtig.
Ja.
Zur Krankheit kam Kummer wegen Mobbing. Der Tod meiner Mutter, als ich 13 war, und auch Schwierigkeiten wegen der neuen Frau als Mutter. Mhm. Ich konnte es niemandem recht machen. Irgendwas war trotz meiner Bemühungen immer falsch. Mobbing zog sich dann durch mein Leben, habe so oft versucht abzunehmen und nichts gelang. 2015 wog ich dann 150 Kilo und war dazu in den Wechseljahren. Ich hatte endlich einen Arzt gefunden, der mir glaubte, denn ich habe kaum noch gegessen, aus Angst noch dicker zu werden. Mhm. Das hatten wir ja vorhin schon, dass Ärzte dich ja angucken und sagen, hör doch einfach mal auf zu essen. Und du bist dabei und zählst jede Kalorie und legst sie dreimal vor den Spiegel. Ja. Das, damit du da nicht weiter, weil du solche Angst hast. Mhm. Na? Da konnte ich mich ohne Hilfe kaum noch bewegen. Ich hatte schon mit 35, als wir einen Herzinfarkt und Diabetes Typ 2. Ja. Ja. Und dann hat sie, ich fasse es mal ein bisschen zusammen, weil dann kommt die Erfolgsgeschichte nämlich. Sie begann Mitte 2015 Schritt für Schritt sich mehr zu bewegen. 2017 hat sie dann endlich abgenommen. Dann ist sie ins Fitnessstudio für Frauen und hat mit so einem leichten Zirkeltraining angefangen. Ja. Und hat einen Ernährungskurs besucht.
Ah, ja. Okay.
Und dann hat sie es wirklich geschafft, 70 Kilo runterzukriegen. Dann kamen allerdings neue Probleme wegen der großen Haut, ne, ist klar, und Corona. Dann hat sie wieder zugenommen, aber sie wog 83 Kilo. Mhm. Und dann starb leider vor 2 Jahren mein Mann. Und den hat sie bis zum Ende begleitet, was ich eine Mega-Leistung finde. Mhm. Und ganz toll. Und es tut mir echt leid. Mhm. Ich tüschere dich gerade halt drum. Und dann hat sie wieder 20 Kilo drauf gehabt. Mhm. Woran du ja natürlich siehst, Kummer, dann kannst du nicht auch noch gleichzeitig irgendwie auf dein Gewicht
achten. No, das ist geht überhaupt nicht.
Ja. Und sie schreibt nämlich auch, ich hatte zu nichts Kraft und Lust. Und mein Essverhalten war alles andere als gesund. Ja. Kein Mensch kann mir erzählen, dass wenn er in so einer Phase ist, wenn er Kummer hat, wenn er krank ist, wenn er unglaublich gestresst ist oder so, dass er dann anfängt, Möhrchen zu raspeln. Das ist aber, das wird ungesund. Du guckst nur nach, hast du irgendwas. Du nimmst etwas, was schnell ist, was Kalorien hat, was vielleicht auch süßlich schmeckt oder so. Das ist dir auch scheißegal.
Das ist eine Form eigentlich auch von Fürsorge dir selbst gegenüber.
Ja, genau.
Wobei, ich denke gerade an mich, als du im Krankenhaus warst, ging's mir nun auch nicht so richtig hitty gut. Nee, gar nicht. Und ich habe tatsächlich das geschafft, ja, ich habe auch genascht, aber nicht relativ wenig. Nochmal, mein Prinzip ist ja, wenn ich es im Haus habe, kann ich es auch nicht essen. Und ich habe dann, das hast du mir vorher beigebracht, ich habe eine bestimmte Salatsoße gemacht, also eine Currysoße mit also leckeren Sachen und mit Koriander auch und Ingwer und all so ein Zeugs und habe mir dann haufenweise Salat und mit Putenstreifen und so Dämpfer geschüttet und das ging so schnell.
Also ja, weil du die Soße denn vorbereitet hast.
Die Soße hatte ich vorbereitet und der Salat ist ratzfatz gemacht und ich war dann tatsächlich, ich war sogar relativ satt und auch zufrieden. Also das Gleiche mit in Form von Keksen und Co. Hätte mich gekillt.
Ja, nee. Aber du hattest noch, du hast dich noch um dich gekümmert, aber in so einer Phase, wo dein Partner stirbt oder wo du so wirklich auf Deutsch richtig am Hintern bist, da ist dir das völlig egal.
Ist es auch.
Das und ist das es ja, diese Selbstachtung, diese Selbstliebe ist dann ja in dem Moment ziemlich weg, weil du bist mit was ganz anderem beschäftigt.
Das sag ich ja, ne? Das ist eine Form von Selbstfürsorge. Und die Alternative wäre, dass du verrückt wirst, dass du mit dem Kopf gegen die Wand laufst, buchstäblich. Das ist dann so ein Notfallprogramm, richtig ein Notfallprogramm. Du verbrauchst diese ganzen Sorgen, diese Ängste, diese ganzen Gedanken, verbrauchen zwar keine Kalorien, aber verbrauchen viel Energie, auch mentale Energie.
Richtig, diese mentale Energie, du fühlst dich ja so erschöpft. Jo. Und dann kommt wieder dieser Punkt, wo du dann auch wieder frisst, weil du vor Erschöpfung nicht mehr weiter kannst. Ne? Geht aber noch weiter dann. Und jetzt kommt es nämlich. Seit Januar jetzt, in diesem Jahr, bin ich jetzt wieder dran. Das heißt, und habe jetzt circa 9 Kilo abgenommen. Meine Familie und Freunde unterstützen mich und das gibt Kraft.
Ja.
Mein Diabetes ist nicht weg, aber ich brauche mich seit 2017 nicht mehr zu spritzen.
Na toll.
Ja, und dann hat sie einen Ratgeber, Muntermacher und alles Mögliche und das finde ich alles so. Sie hat sich da so richtig gefangen und sie hat sich scheinbar auch ein richtiges Netz gebastelt darum drum, ne? Ja. Wo Menschen sie auffangen und wo sie jemanden hat, der ihr Rat gibt, wo sie Freunde hat und so weiter.
Ja, wunderbar.
Und scheinbar auch mit dem Arzt, dass sie also die Diabetes untersucht und sowas. Also ich finde das finde das eine richtig gute Sache.
Das ist auch, also das Gewicht ist auch etwas nicht Statisches, es verändert sich.
Ja.
Es verändert sich leider. Leider, Gott sei Dank, je nachdem. Mhm. Und dann ist es auch gut.
Annette hat genau das Gleiche nämlich geschrieben. Oder ähnlich, die Krankheitsgeschichte ist ähnlich. Durch Krankheit und dadurch resultierende starke Schmerzen konnte ich ab Ende 2003 kaum gehen. Mhm. Das Resultat war, dass ich Mitte 2703 Kilo wog. Und
Wie viel wog sie?
103.
Ja.
Und jetzt ist sie wieder auf dem völligen Normalgewicht und so. Aber sie möchte auch noch ein bisschen runter, aber das ist ja schon Idealgewicht. Mhm. Aber sie hat geschrieben, und das fand ich ganz gut, dass er ein Mensch ist, der zu Bequemlichkeit neigt. Mhm. Und oftmals keine Lust hat, den inneren Schweineflug zu beschäftigen, ja, ne?
Also weißt das du noch, ist schon wie ich immer zu faul war, auch nur irgendwie Salat zu schnippeln oder so. Fand ich doof, vollkommener Business.
Und auch ein paar Jahre, wo du viel zu lahmarschig warst, um jetzt auch zu laufen,
ja,
oder sowas.
Nee, ja. Das ist
damit hast du ja ganz langsam angefangen. Ja. Und ich weiß noch, als du angefangen hast,
oh mein Gott,
denn dir macht das ja eigentlich Spaß. Mhm. Jetzt, wo du fitter bist, das ist doch die große Freude. Du kannst, der Kleine muss ja immer an die frische Luft und dann muss
sonst
er raus.
Sonst ist er nicht ausgeglichen. Mhm. Nee. Mhm.
Und das machst du ja freiwillig, ja, zu allen möglichen, ja, unmöglichen
sowieso
Tageszeiten.
Ja.
Und das finde ich toll, aber du hast angefangen in Hamburg wirklich bis zum Ende unserer Straße zu laufen und warst da schon halb tot.
Ja.
Und bist keuchend wieder zurückgekommen, weil schon das Treppenhaus irgendwie zu viel war.
So ist es.
Ne? Wenn ich mir das angucke, wie du heute wie ein junger Hirsch durch die Garten.
Ja, ja.
Der Blitz von Schleswig.
So, hat er mich immer mal ein T-Shirt geschenkt.
Ja, der Blitz von Schleswig. Wenn es hier irgendwo kleine Dampfwolken gibt oder kleine Staubwolken.
Kennst du noch den Roadrunner?
Dann ist das der kleine Tier, der wieder irgendwelche Hasen erschreckt.
Nein. Mhm. Ich habe auch was auf
erzähl.
Instagram. Ich gehe meinen Weg, so heißt die oder diejenige. Und sie schreibt, also das ist gerade mein Thema und ich habe jetzt die Kraft, nach Jahrzehnten etwas zu verändern. Und dann fragt sie mich oder uns, was hältst du vom Kalorienzählen, um auch den Grundumsatz im Auge zu haben, den mein Körper benötigt? Ich praktiziere es gerade, was mich jetzt schon nach kurzer Zeit stresst.
Ja.
Dass in meinem Kopf den ganzen Tag gefühlt nur in Zahlen geht. Nur traue ich mich nicht intuitiv zu essen, weil ich dann nicht weiß, ob ich meinen Grundumsatz gegessen habe. Liebe Grüße in meine Geburtsstadt. So, und da habe ich auch geantwortet, ob ich sage es mal so frei. Grundumsatz erstmal, ne, ist das, was der Körper in Ruhe verbraucht, ohne dass du irgendwie was tust. Also nur indem du rumliegst und rumsitzt, verbraucht dein Körper Kalorien. Und dieser Grundumsatz, der ist leider Gottes bei jedem unterschiedlich, zum Teil genetisch veranlagt und kann nur durch Muskelaufbau verändert werden. Muskeln verbrauchen mehr Energie als Fett und somit tut man gut daran, also wenn man dann auch richtig abnehmen und mit Sport auch versucht, Muskeln aufzubauen. So ist das erstmal Grundumsatz.
Das ist auch der Zusammenhang zwischen Muskeln und Abnehmen. Du nimmst nicht ab, weil du Sport machst.
Nee.
Du verbrauchst Energie, also du verbrätst auch ein paar Kalorien, aber der Muskelaufbau, der ist der entscheidende. Weil später die Muskeln weniger Kalorien aufnehmen als Fett.
Ja, verbrauchen mehr Kalorien. Also Und da ist eben auch so ein Punkt, dieses Sport, auch da Studien, sie helfen dir beim Gewicht halten, aber nicht unbedingt beim Abnehmen. Beim Abnehmen kommst du ohne Ernährungsumstellung, kommst du da nicht sehr weit. Also die Kombi macht das natürlich so. Und da habe ich eben geschrieben, dass ihr wisst es jetzt dreimal, ich achte drauf, was hier im Kühlschrank ist und was ich einkaufe. Und habe ich auch gesagt, war für mich auch am Anfang ganz spannend, mal das Kleingedruckte auf Butterkeksen und Co. zu lesen.
Ja.
Ich dachte, oh, Butterkeks, das tut doch nichts. Ah, von wegen, du hast nicht umsonst Butterkeks. Also, dass man beim Einkaufen schon mal sich die Zeit nimmt, Brille aufsetzt und dann mal guckt, ui, was hat denn so ein Keks hinein für Kalorien? Und sich dann vielleicht noch mal kurz überlegt, Gott, was habe ich mir früher da reingeschoben? Ist ja Wahnsinn. Also, anstatt Kalorien zu zählen, finde ich schon bewusst einkaufen, das ist gut. Aber ansonsten dieses Essens, die meisten dicken Leute, die ich kenne, sind wandelnde Kalorientabellen. Die meisten wissen schon recht gut Bescheid.
Mhm.
Und zum Zweiten, das macht irgendwie nur schlechte Laune. Also Grundumsatz, so viel zu essen, wie man verbraucht, macht Sinn. Aber das kannst du ganz einfach, indem du mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger isst und dich dann auch auf die Waage stellst und siehst, okay, wenn ich das und das esse, so im Großen und Ganzen, dann nehme ich nicht zu oder nur kaum zu. Das ist so das, was ich wohl verbrauchen kann. Ich finde, Kalorien zählen, da hast du vollkommen recht, macht nur schlechte Laune und bringt auch nicht viel. Du musst ein grobes Wissen haben, das schon. Und Leute, dass Zucker und Fett nicht gesund ist, das wissen wir, ne? Und je mehr Zucker, je mehr Fett, umso mehr Kalorien, das wissen wir auch. Und viel mehr musst du eigentlich gar nicht wissen. Oder?
Das naja, also ich habe das ja auch ähnlich gemacht. Ich habe im Krankenhaus dann gelegen, ja, vor 6 Jahren, und habe ja gesagt, oh, da ging es ja auch um die Figur wieder mal.
Ja.
Und mein Operateur damals, Dr. Brügge, ein schlaues Kerlchen, der mir wirklich das Leben gerettet hat, ich habe ihn mehrfach erwähnt, ich sagte dann ja, oh, ich, mein Gott, ja, ein bisschen abnehmen und dies und das. Und ich sagte, mein Gott, ich esse doch schon ein wenig. Und er sagte, nee, ess nie mehr. Ja, genau. Und der hat mir ja ein Buch geschenkt, vegan. Und dann habe ich mich ja da durchgewühlt und dachte, oder ein Buch empfohlen, so vegan. Und ich habe mich damals da durchgewühlt und habe mir dann so Mist. Was ich aber mitgenommen habe und was die Idee eigentlich dahinter war, war, mehr von dem zu essen, was keine oder wenig Kalorien hat. Du kannst dich ja, wenn du Bock hast, setz dich hin und isst eine Salatgurke. Da bist du pappsatt, hast daran rumgenagt. Du kannst auch noch Kanickel spielen oder so. Und du hast nichts Schlimmes verbraucht. Du brauchst keine Kalorien zu zählen und so nichts. Du nimm dir ein Glas mit roter Beete, wenn du naschen möchtest. Oder ein paar Gewürzgurken. Oder irgendetwas, was eben wenig Kalorien hat und was eventuell unter Umständen auch noch gesund ist. Wie zum Beispiel Obst, Gemüse, sowas.
Ich frage mich gerade, entschuldige, ob mich jemals eine Salatgurke satt gemacht hat. Ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich habe jetzt ans Naschen gedacht. Natürlich macht dich. Aber also, du isst zum Beispiel gerne so eine Art griechischen Salat. So mit Gurke und Zwiebeln und Paprika und Tomate.
Da war auch ein bisschen Schafskäse drin.
Ja, klar. Aber verstehst du, das schmeckt ja toll. Du könntest natürlich auch in der gleichen Zeit du musst gar nicht darüber nachdenken, wie viel das jetzt ist, wenn du nicht gerade die fetteste Salatsoße auf dem Erdball nimmst, sondern irgendwas, was du lecker findest und wo nicht so viel Öl drin ist und ein bisschen, dass du die Vitamine verbraten kannst, dann bist du natürlich dabei und schon kannst du das super essen. Du musst die Kalorien gar nicht nachzählen.
Du hast vollkommen recht.
Weil das ist einfach gesünder.
Ja. Auch rein von der Optik her. Ja. Ne? Also wenn
das
du da
wirklich
so eine riesige Schüssel, was habe ich mir da reingezogen an diesen Riesen? Und du hast von der Optik her das Gefühl, jo. Und das ist genau, ich finde den Spruch immer noch sehr geil, ist mehr.
Ja.
Und zwar das Richtige.
Und es stimmt wirklich. Also wir kochen öfter einfach eine Gemüsesuppe, weil wir beide das lieben.
Ja.
Und zwar haben wir jetzt im Moment gerade Süßkartoffeln entdeckt. Süßkartoffeln und andere Kartoffeln, Suppenbund. Und das alles wird schön durchgemust. Da kommt Koriander rein, Thai Curry, bisschen hier Ingwer und Kokosnuss. Und dann ist das echt lecker und schmeckt toll.
Ja.
Und das Zeug hat da ist nichts Schlimmes drin. Also
und
hat kaum Kalorien. Und du kannst davon, und wenn du 3 Teller isst, also dann musst du nicht erst lange anfangen. Und es ist lecker. Und ich hatte einfach die Schnauze voll, auf jedes Teil zu gucken und dann immer zu denken, oh, was machst du? Und darfst du das? Und darfst du lassen?
Und dieses darfst du oder darfst du nicht, das macht erstens schlechte Laune. Zweitens fördert das auch so dieses so, ach, jetzt ist doch egal. Das ist so dieses so ein Stückchen, ach, es ist egal. Und dann ist so in Sekunden schnell, der haust du dann nicht wieder irgendwas
Und du hast
rein.
Den ganzen Tag schon gespart mit deinem Essen.
Ja.
Und spätestens gegen Abend hast du so einen Hunger, dass du über alles herfällst. Das bringt nichts.
Also sieh zu, dass du über den Tag hinweg immer ein bisschen, auch dass du satt bist, also relativ satt bist. Da scheinen sich ein bisschen die Geister, ob einige sagen, komm, 3 Mahlzeiten am Tag, das reicht. Weil wenn du dazu neigst, in Mahlzeiten immer sehr viel zu essen, bei Mahlzeiten, dann würden auch 3 Mahlzeiten wirklich reichen. Wenn du aber sagst, nee, ich brauche mehr, ich brauche 5 Mahlzeiten, musst du gucken. Aber wie gesagt, 5 Mahlzeiten und 5 Mahlzeiten mit Kontrollverlust, das bringt schon...
Ja, das ist schon übel.
Also einige sagen dann doch wieder, nee, mach mal lieber die 3 Mahlzeiten. Ne? So wie früher.
Was ich eben auch schlimm finde, ist, wenn man arbeitet und du hast so einen Job, wo du vielleicht sitzt, also wenn du in einem Büro bist oder auch ab und zu mal im Büro oder so, und da sitzt du und arbeitest konzentriert und hast das Gefühl, so ab und zu so oben in der Schublade, ne? Hast du denn die Gummibärchen oder irgendwie so Kekslein oder irgendwie schiebst noch mal ein Stück oder ein Lakritz oder so.
Ja.
Auch gut. Da kommt natürlich manchmal auch die alte Brotdose zum Einsatz.
Ja.
Mag ja blöd aussehen, aber was ist mit Mabel geschnippelt? Was ist mit zerrupften Mandarinen oder sowas? Da kannst du dich den ganzen Morgen durchessen. Da nimmst du nur mal Vitamine zu dir und nichts Großes. Ja. Nichts Schlimmes passiert, bevor du 500 Kalorien wieder reingejagt hast. Also bevor du so satt bist, wie wenn du drei Äpfel gegessen hast oder eine Banane und einen Apfel, dann bist du eigentlich ja schon mal bedient.
Ja, genau.
Dann brauchst du nicht noch was zwischendurch.
Also ich habe ja früher in der Bahn, ich habe es geliebt, Hamburg Hauptbahnhof, Franzbrötchen. Ich habe uns letztens auch Franzbrötchen mitgebracht.
Wir haben uns das geteilt.
Geteilt haben wir das. Eins mit Kirsch und eins mit Marzipan, wow. Also Kalorien, Leute, vergiss es. Also es ist, kannst du eine Woche lang Null-Diät machen. Aber ich habe das früher, ich habe das geliebt und habe mir das dann, wenn ich dann abends so nach hier nach oben gefahren bin, und dann habe ich mir so manchmal sogar zwei von den Dingern schon auf der Fahrt reingezogen. Leute, da war mir aber auch mehr schlecht. Das war aber dieses unsichtbare Gummiband zwischen Franzbrötchen und meinem Mund, das war doch immer aktiv und das war irgendwie scheiße. Mach ich nicht mehr. No. Letztens, ich habe, als ich das gekauft habe, die Verkäuferin, die kannte mich noch.
Nadine,
lange nicht mehr gesehen. Nee, wird auch nicht mehr so häufig sein.
Schätzelandchen.
Ja, sag Maxi noch und dann müssen wir langsam Schluss machen, Nase.
Vielen Dank für die 208. Folge. Seelfett. Von dem wirklich super guten Podcast.
Danke, Maxi.
Ja, toll. Mit euch zwei Lieben. Ja. Und das Buch ist ein Muss, was wir ja gesagt haben. Schreibt es bitte. Na, wir müssen mal überlegen. Ne? Also wir denken drüber nach.
Ja.
Ich habe mich in all den Kommentaren eingelesen, schreibt sie. Und das wollte ich den anderen noch gerne mitteilen. Und es hat ja mich, es hat mich ganz schön traurig gemacht. Die Seele hat verschiedene Sprachen, wie sie sich ausdrückt, wenn ihr Leid angetan wird. Es sind diese Tränen, die keiner sehen will. Und sie scheinen in manchen Fällen als Seelenfett, Adipositas oder als unsichtbar machen in entgegengesetzter Sicht Magersucht aufzutreten. Manche nutzen Drogen, Alkohol oder in anderen Süchten. Körper und Geist harmonieren nur, wenn sie im Gleichstand sind. Ne?
Ja.
Krankheiten, Schicksale, Verluste, Leid hinterlassen Spuren. Und das fand ich
schön, auch mal
fand ich gut ausgedrückt.
Oh, sie kann ja mal gut formulieren. Ne?
Ja, also das sind die Tränen, die keiner sehen will.
Ja.
Und ich würde fast so weit gehen, den Satz klaue ich jetzt nämlich auch mal bei ihr, dass wirklich diese Tränen, die keiner sehen kann, sich wirklich dann auch in Kilo ausdrücken.
Sehr gut.
Das kann man eigentlich ruhig mal so dahinstellen.
So.
Und ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der uns das hier so geschrieben hat, da sind ja noch mehr, die von diesen von so Schicksalen und so und Tiefschlägen erzählt, und bei mir war es genauso, dass das wirklich sich so ausdrückt.
Schön, ne? Tränen, die keiner sehen will. Ne?
Oder die man nicht sehen kann. Doch, du kannst sie im Grunde sehen, die drücken sich in Kilos aus.
Ja.
Ne? Das ist so.
Wow. Okay.
Und das fand ich sehr, sehr schön. Und deshalb wollte ich Maxi noch erwähnen zum Schluss.
Immer Maxi immer erwähnen, das ist gut.
Das ist ganz Liebe. Ja.
Das ist ein schöner Schluss dafür.
Ihr Lieben, ihr habt uns so viel Freude gemacht mit euch.
Ja, absolut.
Deshalb haben wir heute gedacht, wir müssen da unbedingt noch mal drauf eingehen, weil es uns ja auch wirklich alle irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger beschäftigt.
Ja. Und vielleicht habt ihr ja noch mal wieder ein paar Anregungen bekommen. Wäre toll. Dann schreibt uns wieder Kommentare.
Na?
Und ich denke, nächsten Sonntag, es gibt noch andere Themen, außer dick und dünn. Vielleicht denken wir uns auch was anderes aus. Wenn ihr Vorschläge habt, haut raus.
Ja, auf jeden Fall. Fände ich ganz gut. Wir haben ja doch einiges Ich hätte ja so eine Lust auf das Thema Haushalt. Wir haben nicht neulich eine tolle Zuschrift von jemandem bekommen. Es geht nicht nur darum, wie man den Haushalt erledigt, sondern wie der Haushalt einen selbst erledigt. Wie, dass man immer so das Gefühl hat, man wird nicht fertig. Wie kriegt man das eigentlich in den Griff, dass man immer das Gefühl hat, so, das ist so eine Sisyphos-Arbeit. Du machst es immer noch mal. Du wischst immer wieder. Und das ist ja oft. Ob und zu denn so dieser Punkt ist, wo du dann einfach keinen Bock mehr hast oder dann sagst du, scheiß drauf, ich gucke in die andere Richtung oder wo du aber dann wieder anfängst, wieder Disziplin aufzubringen oder du hast das Gefühl, du räumst den anderen her oder du bist der Depp von Dienst, weil du hast gerade die Bude sauber und zack, kommt die Meute wieder rein und der Fußboden war mal sauber oder solche Sachen.
Ach, ja.
Also Haushalt ist etwas, über das eigentlich keiner wirklich richtig spricht, was aber eigentlich jeden irgendwann früher oder später beeinflusst und irgendwie Zeit frisst.
Yes.
Zeit, die wir eigentlich, wo wir immer das Gefühl hatten, haben, das könnten wir viel sinnvoller und viel schöner verbringen.
Nächste Woche Thema Haushalt. Und die Älteren unter uns kennen noch das schöne Lied, das bisschen Haushalt. Die, sagt mein Mann. Na. Nicht? Oh, ich gucke mich jetzt mal. Okay, ich mache jetzt ganz schnell auf Stopp und Schluss. Und
wir erwarten nächste Woche das vollständige Lied vorgetragen von Frau Thiel.
Ja, und dann gucken wir mal. Habt einen schönen Sonntag.
Ja.
Und bis nächsten Sonntag.
Bis nächsten Sonntag. Oh, nächsten Sonntag habt eine schöne Woche.
Jo, bis tschüss, dann. Tschüss.